Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, halli, hallo, willkommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch im Namen von der Anja, der Priska und mir alles Gute im 25. Wir konnten das letzte Jahr abschließen mit einem coolen Projekt. Und zwar mit dem Kunstmuseum Basel haben wir einen Kurzfilm gemacht zu der Künstlerin Paula Rego. Das Resultat könnt ihr dann bald im neuen Jahr und wenn ihr uns auf Social Media verfolgt, seht ihr, was ich genau meine.
Genau, Paula Rego hat sich um mentale Gesundheit gekümmert von Frauen. Und das haben wir auch vor, gell, Anja?
Genau.
Das Jahr haben wir, also eigentlich schon letztes Jahr, haben wir die Nina Dopamina aufgenommen, was um ADHS geht. Und in dieser heutigen Folge hat es auch einen mentalen Zusammenhang, sage ich mal. Und wir haben auch ein paar Aktivitäten geplant. Und damit ihr eure Agenda gerade parat halten könnt, am 11. Dezember machen wir wieder Villa Margherita for a Day.
Yeah!
Wir überlegen sogar, ob wir in dieser Villa noch eine kleine Party machen wollen.
Nochmal yeah! Ja.
Aber sonst geht es um mentale Samba. Superpower in der Villa Margherita. Am 11.12. schreibt das schon mal ein. Und wir wagen einen weiteren Schritt. Was machen wir?
Hey, wir gehen auf Mallorca 5 Tage.
Aber mit euch. Mann.
Nein, in eine wunderschöne Villa.
In eine wunderschöne Villa. Am 21. bis zum 25. September könnt ihr euch anmelden, wenn ihr mal mit uns in einem Garten ein Coaching machen wollt, das Villa Margherita Feeling. Auf unserer Webseite könnt ihr euch ein bisschen anmelden. Und ja, wir haben uns ganz etwas Spezielles ausgedacht. Das heisst La Dolce Longa Vita.
Ich wollte sagen, Priska ist wieder oben kreativ. Es ist ein super Name. Ich bin gerade hell begeistert.
Wir wissen eigentlich gar nicht. Vielleicht müssen wir im Frühling auch noch etwas machen. Hey, aber gehen wir zur heutigen Folge. In der Folge, die Anja vorbereitet hat, geht es um eine Notbremse, die der Körper zieht, wenn plötzlich die Energie zu knapp wird.
Und Anja, stellt euch den Fall die zu schlanke Anke vor.
Hey, ja. Und meine Einstiegsfrage ist, was ist eure Zauberenergieformel? Habt ihr eine?
Ich gehe auf Physik zurück. Bewegungsenergie, also kinetische Bewegungsenergie. Das, weißt du noch, wie die Formel
Nein, hör zu.
Ein zweites Mal M mal Falk.
Du hast vorhin nachgeschaut.
Also Kilo mal Geschwindigkeit. Und Lageenergie, weißt du, Priska?
Nein.
Auch nicht. das ist Gewicht mal, also Höhe mal Geschwindigkeit. M mal G mal H.
Wie tust du jetzt das auf dich abwälzen? Auf
ja, also meine Energie ist gerade Anfangsjahr schnell gesunken auf den Tiefpunkt. Auf einem Magen-Darm hat es noch irgendwie eine Sonnengrippe gegeben. Schlussendlich haben wir noch Läuse gehabt. Ja, von dem her, ich kann auch noch besser kommen.
Ja, bei mir, ich tue mich eigentlich mehr so ein bisschen an Trägheitsenergie halten. Ich tue mehrmals im Jahr einbauen in ein Retreat ohne Kind und ohne Mann.
Also, wenn ich mich erinnere, im letzten Retreat waren wir gar nicht träge gewesen. Ich habe geschwitzt bis zum Gehirn nicht mehr. Ich weiss nicht, viel Training und
ja,
weiss nicht,
es braucht eben beides. Für das man sich richtig träge kann fühlen kann, muss man zuerst sehr aktiv sein.
Sehr gut. Aber gehen wir doch zur Anke. Sie ist 17 und ja, sie kommt in die Villa Margherita Sprechstunde zusammen mit ihrer Mami, weil sie knapp seit einem Jahr die Mens nicht mehr hat. Vor mir sitzt so ein sehr, sehr schlankes junges Mädchen in einer leichten Abwehrhaltung und eine sehr, sehr besorgte Mutter so in einer fordernden Haltung. Die Mutter hat sofort angefangen zu reden, hat jedoch nach jedem Satz gesagt, also eigentlich kannst du es ja erzählen, aber die Tochter hat darauf geschwiegen und hat nur so einen genervten Side-Eye-Blick zugeworfen. Ich weiss nicht, kennt ihr die?
Ja, also es sind alles sehr typische Mutter-Kind-Beziehungen von einem pubertierenden Mädchen.
Ja. Ja, und jetzt in dem Fall hat die Mutter auch eine Tochter noch zur Gynäkologin geschleppt, immerhin zu dir. Immerhin. Ich stelle mir dich nicht so streng vor, so in dieser Situation. Und die Tochter hat wahrscheinlich gar keinen Bock drauf, so wie du es beschreibst.
Genau, also ich bin wirklich nicht streng. Ich versuche wirklich definitiv das Mädchen abzuholen. Und die Mutter ein bisschen auszublenden, meistens. Und genau erklären auch, was ich eigentlich als Kinder- und Jugendgynäkologin mache. Dass ich das jeden Mittwochnachmittag mache und einen Haufen so Teenager sehe mit verschiedensten Problemen rund um Mens oder mit Verhütungsfragen oder eben Hormonproblemen etc. Und mein zweitwichtigster Satz, nebst Hallo, ist immer, du musst ja nicht auf diesen Stuhl sitzen.
Wirklich, sagst du das immer?
Ja.
Genau. Also du meinst den Gynistuhl, das Unding vom Folterstuhl oder was?
Ja, je nachdem, wie, ja, kann es ja schon sehr krass aussehen mit diesen metalligen Stützen und so. Die moderneren haben nur noch so schön farbige Fusssitzchen. Aber ja, genau, ich meine den Stuhl. Und sie schielen nämlich, warum kommen sie zur Tür direkt, nicht zu mir, sondern zu diesem Stuhl. Und sie lernen auch nicht mehr aus den Augen, das ist wirklich so ein Klassiker. Mögt ihr euch erinnern an eure erste Gyni-Untersuchung auf diesem Stuhl? War das für euch schlimm gewesen, oder habt ihr überhaupt keine Erinnerung?
Also ich habe mich nicht an die erste Untersuchung besinnen.
Hey, ist ja auch schon ein länger
her. Ja, so eine Frage. Ja,
ich weiß nicht, dass das bei mir ist, dass noch der Hausarzt war. Also ewige Jahre lang.
Wirklich? Vom Land
gemacht das? Und der hat, das habe ich registriert, dass das an dem Bett hat er das gehabt. Also der hat natürlich alles gemacht. Ja, das war bei ihm. Aber es hat mich nicht so erschreckt, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss mich auch noch erinnern, das Metall war immer so kalt und dann musste auch so ein bisschen Beine spreizen. Dann ist der, ich hatte immer einen, der hat mir nie in die Augen schauen
konnte. Ich habe da etwas anderes gesehen. Ja.
Nein, und dann, genau, der Blick ist auf etwas anderes. Nein, es ist mir, irgendwie habe ich mich schon nicht ganz so abgeholt gefühlt damals. Und darum ist glaube vielleicht auch ein bisschen der Drang in mir, das anders zu machen. Und ja, ich hoffe, es klingt mir einfach auch. Genau. Aber zurück zur Anke. Genau, ich habe gesagt, sie muss keine Gyni-Untersuchung haben auf diesem Stuhl. Und dann ist sie schon sehr viel relaxter geworden. Und hat mir dann erzählt, dass sie seit 13-jährig ihre Mens eigentlich hat. Und eigentlich immer regelmässig hatte. Und dann plötzlich vor einem Jahr hat es aufgehört. Und eigentlich sagt sie gar nicht so unglücklich sie zuerst, weil sie mit der Mens auch immer viel starke Bauchschmerzen hat. Aber es hat doch mit der Zeit ein bisschen komisch gedacht, dass sie so gar nicht mehr kommt. Und dann hat sie es eben ihrer Mami erzählt.
Also das heisst, das ist ganz, ganz wichtig, die Anke, die hat eine spontane Pubertätsentwicklung gehabt. Mhm. Also sie hat schon mal eine Blutung auch gehabt, und die spontan ist eingetreten mit 13. Und so ist das 3 Jahre normal, auch mehr oder weniger regelmässig gelaufen. Und dann hat es offenbar wie so einen Cut gegeben.
Ja, und der Cut, der ist ein bisschen auffällig jetzt in meinen Augen. Also dort würde ich jetzt als Gynäkologin näher hinschauen und forschen, was da in diesem Jahr passiert ist. Also nach dem Cut, Anja, gibt es da Auslöserereignisse?
Mhm. Genau, da muss man tatsächlich nachbohren. Weil das ist schon auffallend. Oder? Zuerst regelmäßiger Zyklus, alles funktioniert gut und plötzlich nicht mehr. Und sie hat, also Anke, gesagt, ja, nein, es hat eigentlich nichts Spezielles gegeben vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren. Und er, als ich dann etwas konkreter nachgefragt habe, jetzt auch so ein bisschen bezüglich ihrem Gewicht, ob sie etwas abgenommen hat, dann, gewollt oder ungewollt, hat sie dann schon erzählt, ja, das stimmt. Sie hat dann den Gimmer, also im Gimmer recht Stress gehabt. Und sie hat auch so ein bisschen, ja, ihren Bauchhäger auch nicht so gefallen. Sie hat so immer ein bisschen, ja, sie hat das Gefühl, immer ein bisschen über den Gurt gewappelt. Und sie hat sich einfach auch vorgenommen, gesünder zu essen. Und darum hat sie einfach mal abends Morgenessen ausgelassen und am Mittag nur Gemüse gegessen und das über längere Zeit. Aber dann am Abend mit ihrer Familie eigentlich ganz normal. So hat sie es erzählt.
Aber das klingt ja gleich ziemlich restriktiv, wie du das jetzt beschreibst. Hat sie den abgenommen? Wie war ihr Gewicht vorher und wie ist es jetzt?
Das ist ganz wichtig, ja. Also Mutter hat mir dann noch ergänzt. Also sie hat gesagt, ja, also Danke, sie war immer als Teenager normalgewichtig, immer schlank. Also sie hat jetzt nie so eine Wampe gesehen, wie sie die Tochter beschrieben hat. Aber es ist ihr auch nicht so aufgefallen, dass sie plötzlich so hat, oder dass sie plötzlich abgenommen hat, weil sie hat immer die so XXL-Hoodies an hatte. Und sie hat am Anfang gedacht, es ist noch gut, dass sich jetzt die Anke gesund ernährt, weil sie hat immer ein bisschen Angst gehabt vor Jugendlichen mit so dem Junkfood-Hype, oder einfach schnell im Mac. Am Mittag, ja.
Ja, da kann ich mitfühlen. Ich finde, die Ernährung im Jugendalter ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe jetzt einen Sohn, der eben eher im Junkfood-Hype ist und noch gerne vor einer gesunden Mahlzeit noch sonst noch anders eindrückt, wo ich dann merke, dass er da gar nicht so Hunger hat. Und ja, als Eltern hat man in dieser Zeit irgendwie keine richtige Kontrolle mehr. Man hofft zwar, dass man viele gute Inputs kann geben zum Thema Ernährung und dass man das in den früheren Jahren hat man dieses alles sich so extrem Mühe gegeben, schon mit dem Babybrei. Und hoffte, dass irgendetwas hängen bleibt und die Jugendlichen sich dann gesund ernähren. Aber gerade in dieser Zeit, wo sie irgendwie wachsen, ja, wo ich sage, das Aussehen auch bei einem Bub oder Mädchen wichtig ist, in dieser Zeit fangen sie dann an, zum Beispiel jetzt im Fall von der Anke, genau, sich in eine Mangelernährung zu entwickeln, wo eben sehr viel Schaden zuführen kann, gerade in dieser Wachstumsphase. Oder eben, dass sie sich Essgewohnheiten aneignen, die man einfach auch fast nicht mehr losbringt.
Mhm. Ja, ich finde sowieso, also wenn ich jetzt da von mir rede, ich meine, ich habe ja sowieso ein Spleen, wo ich überall Mangelerscheinungen sehe bei allen Leuten. Und es gibt auch viele Leute, die mir schreiben, also kann ich mal zu dir in eine Beratung kommen? Da bin ich natürlich leicht geschmeichelt. Aber ich musste feststellen mit meinen eigenen Töchtern, du kannst... ja, dort ist es noch einmal ganz anders. Mhm. Manchmal denke ich, das ist die letzte Bastion, die auch kleine Kinder ihren Eltern gegenüber haben. Nämlich, das können sie wirklich von Anfang an selber kontrollieren, mhm, zu essen. Mhm. Und dann musste ich auch Lösungen suchen, für dass ich nicht durchdrehe. Mhm. Oder? Weil die Kinder plötzlich nur noch Pasta essen, ohne Anke, mhm, und ohne Käse. Ja, dass ich nicht das Gefühl habe, die sterben jetzt an einer Mangelerscheinung. Auch Mikronährstoffe.
Oder Diabetes.
Ja, das wäre das andere Ding.
Gut, ja, also du hast noch vorhin gefragt, wie schwer das Anke war. Und sie hat gesagt, was ihre Mens noch hatte, war sie so zwischen 53 bis 54 Kilo gewesen, bei einem 1,64 Meter. Und dann hat sie dann irgendwann so ein bisschen unter 50 Kilo gerutscht und minimal 47 hat sie angegeben. Und jetzt aktuell sind sie vielleicht so 48 Kilo, aber ja, sie hat schon lange nicht mehr auf die Waage gestanden. Mhm. Zwinker.
Ja, es ist auch noch ein bisschen auffällig.
Plötzlich nicht mehr. Mhm. Also, 48, also jetzt können wir wieder ein bisschen rechnen. 48 Kilo bei 1,64. Jetzt könnte man den Body Mass Index ausrechnen.
Mhm, das ist das Gewicht durch Grösse im Quadrat, in Meter, genau. Mhm.
Und wir landen unter 18.
Ja.
Also das heisst, sie ist im Untergewicht. Weißt du gerade auswendig, ab wann ist Untergewicht? 18 bis 20.
18,5 ist eigentlich ja,
bei Jugendlichen, mhm, ja.
Ja. Mhm. Also sie ist untergewichtig, was natürlich ja, die Alarmglocke schon ein bisschen bimmeln lassen. Und gerade im Zusammenhang, dass jetzt ihre Körper gibt jetzt ein Zeichen, respektive gibt kein Zeichen mehr, kein Menstruationszeichen mehr.
Kein rotes Zeichen.
Ja. und ja, offenbar fehlt etwas, die Mens setzt aus und das ist eine sogenannte Red Flag. Mhm.
Rote Fahne. Achtung, Gefahr, genau.
Ja. Gibt es sonst noch etwas in der Anamnese von der Anke, die auffällig war?
Nein, wirklich, sonst ist sie ganz gesund. Ein junges Mädchen hat keine Krankheiten, nimmt keine Medis, raucht und trinkt nicht. Und auch ihre Familie sind alle gesund und munter. Ja, das war nichts Auffallendes. Mhm.
Also, ich denke, wir müssen noch den Unterschied machen bei dieser Menzgeschichte. Und noch zwar der, dass es entweder die erste Menz gar nicht gibt, wo aber sollte kommen, so vom Alter und der Entwicklung her. Oder die Mens, die erste Mens, die gekommen ist und dann im Verlauf eben plötzlich ausbleibt. Und das Ausbleiben von der ersten Mens, das ist die sogenannte Menarche, wo die spontane Blutung eben nicht kommt bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, die heisst primäre Amenorrhoe. Und wenn Mens aber stattgefunden hat und plötzlich wieder aufhört, also man hat eine Menarche gehabt und es hört wieder auf, dann ist es eine sogenannte sekundäre Amenorrhoe. Und beides, Anja, gell, sind abklärungsbedürftige Befunde bei Jugendlichen.
Genau. Genau. Und die Anke hat eine sekundäre Amenorrhoe. Sie hat eben vorher regelmäßige Zyklen gehabt. Und mich also per Definition ist es so, dass das Ausbleiben von der Mens über 3 Monate bei vorher regelmäßigen Zyklen, also alle Monate einmal, 28 bis 30 Tage, oder 6 Monate Ausbleiben von der Mens, wenn sie unregelmäßige Zyklen haben, das wird als sekundäre Amenorrhoe definiert. Genau. Aber kennt ihr die häufigste Ursache von so einer sekundären Amenorrhoe?
Schwangerschaft.
Genau. Okay. Immer dran denken.
Es könnte ohne Schwangerschaft sein, wenn sie mit der Mutter kommt.
Ja.
Das wäre jetzt nicht gerade mein erster Gedanke gewesen. Aber ich nehme an, dass diese Ursache bei der Anke so jetzt mit der Anamnese ausgeschlossen werden konnte. Hat sie denn überhaupt schon mal Sex gehabt?
Das habe ich natürlich auch gefragt. Und
wo Mutter also, nebenan
nein, ist? Nein, meistens frage ich das dann. Ich sage immer, es gibt einen Teil mit Mami, einen Teil ohne Mami. Und das gehört dann in den Teil ohne Mami. Sie hat aber gesagt, sie hat keine Geheimnisse von ihrer Mutter und ihre Mutter muss nicht raus. Also, sie hat noch nie einen richtigen Freund gehabt.
Sie sagen noch viel.
Was? Sie hat keine Geheimnisse.
Sie sagen noch viel, ja, die Hunde da.
Genau. Also, aber sie hat noch nie einen richtigen Freund gehabt, nur so ein bisschen rumgeknutscht und aber eben noch nicht Sex gehabt. Genau.
Ja, also grundsätzlich schön, dass die so ein gutes Verhältnis haben, die Anke und ihre Mutter. Und wie gehst du dann weiter in der Serie? Wie gehst du weiter vor in der Serie Fall?
Mhm. Also wir haben jetzt das mit dem Gewicht und es ist aber wichtig, dass man sich nicht nur auf das versteift und denkt, okay, jetzt haben wir den Grund, warum da die Mens ausbleibt. Sie isst einfach zu wenig. Wir müssen eben noch andere Differentialdiagnosen ausschließen. Und darum am allerwichtigsten ist, einen Hormoncheck zu machen und eben einen Ultraschall.
Aber du machst ja keinen Vaginalschall bei einem Mädchen, das noch keinen Geschlechtsverkehr hatte?
Nein, das mache ich eigentlich nie. Es ist so, dass wenn die Blase gut gefüllt ist, die Harnblase, sieht man eigentlich durch die Bauchdecke durch, also wenn man einen abdominalen Ultraschall macht, sieht man die Gebärmutter und den Stück auch sehr gut.
Warum muss die Blase gefüllt sein? Weil es dann so prall ist alles, oder was?
Ja, man sieht, also durch den Schall, die Schallwellen gehen besser. Also frag mich jetzt nicht,
nein, ist nicht wieder.
Man sieht es einfach besser. That's it.
Okay, also geht vorher noch ein bisschen trinken.
Genau, mit voller Blase kommen, wenn man den Ultraschall machen durch die Bauchdecke. Genau.
Also, das ist bei der Anke bei voller Blase so einen Schall gemacht und siehst, dass die Eierstöcke und die Gebärmutter da sind und wie in einem Dornröschenschlaf sind.
Genau.
Also keine aktiven Eibläschen sind sichtbar und kein Aufbau von der Gebärmutterschleimhaut. Alles schön still und träge.
Genau. Schön beschrieben. Ja, es hat wirklich so ausgesehen, als wäre die Anke so im Östrogen-Tief. Und das kann man bestätigen noch, indem man einen sogenannten Gestagen-Test macht. Gestagen, wisst ihr, ist ein synthetisches Progesteron. Das heisst eigentlich, wenn genügend Östrogen vorhanden ist und sich die Schleimhaut, die Gebärmutter aufbauen kann und zum Beispiel nur ein Eisprung fehlt und somit eben auch die Eihülle, die das Progesteron produziert, dann kann man natürlich das, wenn man das jetzt künstlich zugibt oder eben in Tablettenform, kann man das Progesteron kann man dann schauen, ob darauf eine Blutung kommt. Das wäre dann sicher, ja, es hat genügend Östrogen rum gehabt, die Schleimhaut hat sich aufbauen, aber es ist einfach auch ein fehlender Eisprung, dass die Mens nicht ist gekommen.
Ja.
Genau.
Also angenommen, was ich nehme an, die Anke nimmt dann 10 Tage das Progesteron.
Oder Gestagen.
Ja. Ja. Und dann bleibt die Mens noch Stopp aus. Dann ist der Gestagen-Test nämlich negativ.
Genau.
Wenn es gekommen wäre, wäre er positiv. Und das zusammen mit dem Ultraschall weist wahrscheinlich darauf hin, dass die Eierstöcke eben zu wenig stimuliert sind, also dass ein Östrogenmangel wirklich vorhanden ist, wo das Hirn zu wenig stimuliert und kein Östrogen gebildet wird.
Und die in unserer Hormonschau waren, die erinnern sich an Charlie.
Unser Hirn.
Unser Hirn, wo Befehle gibt an die anderen Drüsen, die sonst noch Hormone produzieren. Der Charlie ist unsere Schaltzentrale, die alle 60 bis 90 Minuten irgendeinen Impuls rauslässt, für das unsere Sexualhormone ausgeschüttet werden und der Zyklus so wie zustande kommt. Und in dieser unglaublich wichtigen Schaltzentrale kommen natürlich all die Infos über Schussveränderungen im Körper wie zusammen. Zum Beispiel wird dort oben auch registriert, okay, da ist ein chronischer Stress vorhanden. Oder eben, wie auch jetzt in diesem Fall, zu wenig Essen.
Also, zu wenig Anke.
Ja, genau.
Also zu wenig Energie, die zugeführt wird.
Ja, der Charlie schaut wirklich immer, ob genügend Energiereserven vorhanden sind, um eben eine auffällige Schwangerschaft dort zu stemmen können. Wir waren alle schwanger gewesen, wir wissen, was das bedeutet für den Körper. Und da hat die Natur wirklich auch etwas Gutes gemacht, dass eben, wenn man dass so eine Schwangerschaft gar nicht prestieren kann, körperlich und energetisch, dass dann eben die Achse wie komplett ausfällt. Und das ist sehr clever vom Körper, eben so ein Energiedefizit, zum Beispiel eben durch zu wenig Nahrung oder zu intensiven Sport, dass er dann gegen reagiert.
Und eben nicht nur die Fortpflanzungsachse wird mal ausgeschaltet bei Energiemangel, sondern auch die Verdauung wird mal runtergefahren, wird auch träge. Es gibt zum Beispiel vermehrt Blähungen.
Das Hungerbäuchli.
Ja, Verstopfungen. Und, aber auch die Immunabwehr wird runtergefahren. Man ist zum Beispiel dann infektanfälliger. Du hast jetzt zwar nichts gesehen bei der Anke, gell, dass sie jetzt besonders infektanfällig wäre, aber das wäre auch noch, könnte noch dazu kommen. Oder kommt vielleicht sogar noch vorher. Ja.
Es gibt aber ein Hormon, das ansteigt beim Energiedefizit. Das ist das Cortisol. Also unsere Stressachse wird aufgeschraubt. Und der Körper kommt quasi in einen Dauerstresszustand, was natürlich dann nicht gesund ist. Anja, hast du für die Blutentnahme irgendwie angeordnet, etwas zu testen, damit noch mehr Infos kommst?
Genau, also ein Hormonstatus ist sehr wichtig. Man macht ja eigentlich den zwischen dem ersten und dem fünften Zyklustag normalerweise, wenn man eben einen Zyklus hat und da die Anke keinen Zyklus mehr hat. Und im Ultraschall, man kann schauen, ja, tatsächlich, alles ist ruhig, keine Eierstockaktivität ist da, kann man Blutentnahme einfach irgendwann zu einem Zeitpunkt durchführen. Es ist am besten, wenn man es morgens, also am Morgen macht. Gegen Cortisol und andere, und zum Beispiel die männlichen Hormone, die haben so eine natürliche Tagesschwankung und sie haben am Morgen quasi am aussagekräftigsten, wenn man es dann abnimmt, am tiefsten.
Okay.
Am tiefsten?
Nein, am höchsten.
Am höchsten, gell?
Am höchsten,
hey, und ja, und es ist, was ist rausgekommen?
Ja, es ist tatsächlich herausgekommen, dass die stimulierenden Hormone vom Hirn, dass sie ganz tief sind. Also der Charlie schweigt.
Dem ist es vergangen.
Das ist es nicht mehr dazu sagen. Ja.
Genau. Und dadurch, dass natürlich, wenn die stimulierenden Hormone ausbleiben, bleibt die Stimulation eben vom Estrogen aus. Das Östrogen ist schon extrem tief gewesen. Also eigentlich so wie vor der Pubertät, wie im Kindesalter.
So
einen hormonellen Ruhezustand. Genau. Okay. Und man spricht in dem Fall auch von einer funktionellen hypothalamischen Amenorrhoe, FHA, die das schon mal gehört.
Das habe ich schon ganz viel gehört. Nein, das habe ich noch nie gehört. Also. Ja.
Aber so FMH eigentlich... habe ich schon gehört.
Ja, das ist nicht ganz das Gleiche. FHA wäre es. Charlie schweigt und wartet auf bessere Zeiten mit wieder ein bisschen Nahrungsüberschuss.
Jetzt haben wir viel über die Energie und Energie, die zu wenig zugeführt wird, geredet. Was mich aber jetzt wundernimmt, hat Anke einfach eine Essstörung? Hat sie Magersucht, Anorexie? Was ist da genau los?
Kann man das überhaupt auseinanderhalten?
Ja, es gibt schon eindeutige Kriterien, die eine Magersucht definieren. Wir können das schnell zusammen anschauen. Ja, so müssen wir nachher schauen. Muss es immer. Es gibt tatsächlich, man hat so ein Gefühl, das grenzt an eine Magersucht, aber die harten Kriterien, die schauen wir zusammen an. Und es war wirklich eindeutig gewesen, dass Anke zu wenig Kalorien pro Tag zu sich genommen hat. Und das hat dann zu diesem kritischen Gewichtsverlust geführt. Und
Also ein Kriterium kenne ich. Genau. Ja. Und zwar ist das, wenn das Körpergewicht von mindestens 15% unter dem erwarteten Gewicht von einem Gleichaltrigen ist, also der BMI von 17,5 oder weniger, dann ist man in einer Magersucht.
Das ist eines der Kriterien, genau. Und eben der Gewichtsverlust muss selber herbeigeführt werden, also nicht durch irgendwie Krankheit oder so, sondern man will vermeiden, fettmachende Essen zu essen und man tut absichtlich weniger Kalorien zu sich nehmen. Das ist ganz wichtig.
Es ist auch eine Körperschemastörung, oder? Man hat eigentlich die Dauer eine übermässige Angst, dick zu werden.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich dazu die hormonellen Störungen, eben insbesondere von dieser Fortpflanzungsachse oder von, wenn die Mens, also eben das klinische Zeichen ist, wenn die Mens ausbleibt, das wiederum ist auch wieder so ein sicheres Kriterium, wie das mit dem Gewichtsverlust und einem niedrigen BMI, ist eigentlich, hat man die Definition schon.
Mein Mann nimmt, glaube ich, dann die Libido und Potenz ab, statt dass die Mens ausbleibt.
Ja, genau, das kann man genau. Bei den Gielen, wäre das ein Zeichen, genau. Und ja, was man so fakultativ, also es gibt ja solche, die dann noch brechen oder sich abführen oder eben übertrieben Sport machen, das ist so ein bisschen fakultativ, das gehört nicht zu den harten Diagnosekriterien.
Also das Gewicht selber, also Body-Mass-Index, das ist ganz wichtig. Ja.
Und eben einfach aktiv abnehmen wollen, also das vom Hirn eben her, den Kontrollzwang nicht zuzunehmen.
Ja,
genau.
Wir haben jetzt im Fall von der Anke so eine Magersucht während der Pubertät. Also die Abfolge der pubertären Entwicklung wird beeinträchtigt. Das haben wir ja gehört. Also, wie ist denn das, wenn die Krankheit besiegt ist? Also die Magersucht Danke kommt aus der Magersucht. Kann sie sich dann normal wieder entwickeln oder bleibt sie irgendwie stehen? Hat sie?
Aha, nein, das ist ganz wichtig. Man sagt grundsätzlich, je früher das anfängt mit der Magersucht, wenn zum Beispiel eben auch eine Brustentwicklung stehen bleibt oder so, oder zum Beispiel auch die Gebärmuttergrösse, kann ja auch durch Östrogenmangel oder kann ganz klein bleiben. Sobald sie dann eigentlich wieder im Normalgewicht sind, wird es aufgeholt. Also das meiste ist reversibel.
Kleine Brüste nachher, sie kommt dann ihre genetisch vorgesehenen Brüste über.
Okay. Und auch die Körpergrösse ist natürlich am Anfang, wird irgendwann gestoppt, oder? Und dann plötzlich wachsen sie dann wieder ein bisschen.
Es ist ja noch verrückt, also die Krankheit ist ja leider nicht so selten und darum ist es auch wichtig, dass wir das Thema in dieser Folge mal abhandeln, um mehr Bewusstsein dafür zu bekommen. Es sind nämlich 1% von allen Mädchen im Alter zwischen 14 und 18, die betroffen sind, also 1 Mädchen auf 100. Und die Zahl, Anja, ist ein bisschen zunehmend über die letzten Jahre.
Trotz Body Positivity.
Aber auch wegen Social Media.
Ja, und da ist es auch noch so, dass Mädchen 10 bis 20 Mal häufiger an Magersucht erkranken als Buben. Aber auch die Buben können quasi Essstörungen haben. Und das nimmt auch zu. Ich hatte so einen Fall schon mal gehabt. Ja, ist nicht ganz einfach, auch bei einem Buben. Genau.
Ja, und man tut eben nicht so kennt.
Ich hatte viele Brüder, die sehr erfolgreich waren in der Schule und im Sport. Und er hat nicht ganz in beiden kommen und hat sich dann quasi einen Vorteil mit der Magersucht verschaffen. Das ist noch verrückt.
Also Aufmerksamkeit, meinst du, so würdest du deuten?
Ja, die Disziplin, auch irgendwie ein Ziel zu verfolgen und zum Erfolg zu kommen, ist dann die Magersucht gewesen.
Ja. Das ist ja verheerend, ja. Und es gibt ja verschiedene Arten von Essstörungen. Also eben einerseits Magersucht oder auch Anorexie, wo man eben das restriktive, kontrollierende Essverhalten hat, wenig bis extrem Kalorien zu sich zu nehmen. Und dann gibt es noch die Bulimie oder Bulimie, die Essbrechensucht. Das heisst, man hat plötzlich so Heisshungerattacken und fällt über den Kühlschrank her, mit übermässig viel Essen, stopft alles in sich hinein, hat aber sofort ein schlechtes Gewissen, fühlt sich auch schlecht und tut es dann anschliessend wieder erbrechen. Aus Angst vor einer Gewichtszunahme. Und nachher gibt es noch Binge-Eating. Das muss ich nachschauen. Wie kann man das unterscheiden?
Das sind auch so Essanfälle, aber ohne nähere Brechen. Also die haben weniger Angst, also die haben nicht, wenn nicht so eine Gewichtszunahme entgegensteuern, sondern die haben wirklich einfach so Essfressanfälle. Also,
ein Kontrollverlust beim Appetit, oder?
Das ist wie eine Befriedigung. Ja, es gibt ja noch die vermeidende restriktive Essstörung. Da wird nur sehr wenig gegessen oder eben bestimmte Nahrungsmittel vom Essen ausgeschlossen. Das Ziel ist dort nicht primär auch abzunehmen, sondern es passiert dann wie automatisch, weil man sehr wählerisch ist oder eben ganz unausgewogen auch isst. Die vermeidende restriktive Essstörung, auch die kann schon in der Kindheit anfangen.
Haben das nicht alle Kinder? Habe ich mich schon gefragt.
Ja, jedes Kind vielleicht
mal. Vielleicht mal phasenweise, ja. Aber wenn es eben so ausgeprägt ist, und dann ist es dann auch wieder ein Name. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, das heisst Orthorexie. Es ist, das ist eben ein auffälliges Essverhalten, wird per se noch nicht als Essstörung definiert und hat somit auch nicht eine psychiatrische Diagnose wie Anorexie oder Bulimie. Also so ein bisschen pseudowissenschaftlich. Aber sie wird in Forschung immer mehr diskutiert, weil es einfach auch immer mehr vorkommt, dass Jugendliche wirklich ganz stark auf ganz gesundes Essen fixieren. Und für sie, also sie definieren selber, was ist denn gesund und was ist ungesund. Und somit ganz viel wichtige Nährstoffe einfach weglassen, weil sie denken, das ist jetzt einfach nicht mehr.
Ja, und das ist eine sehr sture Sache. Also man kann dann schön erklären, wieso etwas gesund und ungesund ist. Und wenn sie überzogen sind, kann man sie fast nicht davon abbringen.
Und der Begriff Orthorexie kommt ausgerechnet vom amerikanischen Arzt, der Stephen Bradman heisst.
Bradman.
Also, es heisst also Bradman wahrscheinlich.
Oder Bradman.
Also, wir wissen es aber nicht so genau.
Im Jahr 1997 hat er den Begriff geprägt. Und das ist eine ausgeprägte Fixierung auf die Auswahl von gesunden Nahrungsmitteln und Vermeidung von ungesundem Essen. Und die Definition von dem, was gesund ist, wird dabei von den Betroffenen immer enger gefasst. Also sie werden immer strenger und immer restriktiver. Und das kann immer extremere Formen annehmen. Auch, und das kann dann eben sein, dass die Kalorien auch auf der Strecke bleiben. Meistens sind es eben ganz wenig, extrem wenig Kalorien, die durch die einseitige Ernährung aufgenommen werden.
Ja, die Jugendlichen mit Orthorexie, die beschäftigen sich auch sehr, sehr stark eben mit ihren Ernährungsvorschriften und Diätplänen. Also es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Und dann planen sie das auch alles genau, planen, wie sie die Mahlzeiten dann zubereiten. Es gibt aktuell noch keine klaren Kriterien bei der Definition von einer Magersucht, aber natürlich gibt es Gemeinsamkeiten eben mit der Orthorexie. Die Orthorexie kann natürlich dann auch zu Mangelernährung und Gewichtsverlust, auch zu sozialer Isolation durch die viele Zeit, die man investiert, führen, wie bei einer Anorexie eigentlich auch.
Ich habe kürzlich ein Video gesehen, meine Tochter hat mir es gezeigt, wo aber eine Kollegin einfach gesagt hat, wie restriktiv sie mit Zucker umgeht, wie Zucker schlecht ist für den Körper etc. Und die hat dann quasi, ich finde, die Grenzen sind noch recht fließend, oder? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, müsste ich sagen, ich habe auch irgendeine Störung mit meinen Mikronährstoffen. Ist das so eine Orthorexie, Anja? Würdest du mir das diagnostizieren? Ja, jetzt gut, mit Mikronährstoffen
kann man... Ich stelle keine Diagnose bei Anwesenden.
Aha, dann muss ich auch mal in eine Sprechstunde
kommen. Genau, du musst du einen Termin vereinbaren. Ja.
Aber grundsätzlich ist das zwangshafte Essverhalten... ist eine Zwangsstörung,
schon eine Art, ja.
Mit so einem Hyperfokus auf das Essen.
Ja. Also eben wichtig ist, dass es eigentlich keine psychiatrische Diagnose ist, aber sehr, sehr schwammig ist und überall ein bisschen ähnliche Züge hat wie wirklich psychiatrische Diagnosen. Also es ist eben wirklich schwierig, dort klare Grenzen zu setzen.
Sie kommt ja auch meist nicht alleine.
Also, genau. Ja. Und also ja, genau, bei Anke habe ich natürlich noch mal ein bisschen genauer nachgefragt und es ist zwar schon initial darum gegangen, gesünder zu essen, aber sie hat eben auch wirklich definitiv abnehmen und hat aktuell auch sehr Mühe mit der Einsicht, dass sie zu dünn ist. Also, als ich gefragt habe, wie gefällst du dir denn? Bist du zufrieden jetzt mit dem Gewicht? Hat sie eigentlich gesagt, ja, also eigentlich gut. Vorher war ich schon ein bisschen füllig und der Wille zuzunehmen war nicht sonderlich spürbar bei Anke. Und die Mutter hat gemeint, sie hat eben am Anfang gar nicht so gecheckt, dass sie das Hungergewicht abdriftet, weil sie hat nicht nichts gegessen. Und das ist eben manchmal ganz schwierig, auch für Eltern, dass sie dann plötzlich so wie erschrecken und sagen, hey, nein, mein Kind, dem geht es ja wirklich, ich glaube, nicht gut, es ist ja viel zu dünn. Und, aber über Monate haben sie es eigentlich nicht gecheckt, oder? Aber sie hat eben im Sommer, als Anke so ein Trägershirt hatte, sie hat gesagt, hey, überall kommen ja die Knochen für und dann sind sie richtig erklüpft.
Aber eben, die gute Nachricht ist jetzt in dem Fall, würde ich sagen, mit ihrem BMI, wo wir vorhin gesagt haben, das ist nicht unter dieser kritischen Grenze von 17,5.
Also gerade an der
Grenze. Sie ist noch gerade an der Grenze.
17,8
hat sie, ja. Für die Definition Magersucht, also ist noch gerade nicht erfüllt. Und ja, und die mangelnde Krankheitseinsicht, das spielt sicher auch noch eine Rolle, gell? Dass sie es wie nicht eingesehen und ja, und jetzt hat halt der Körper die Notbremse gezogen. Und
also ich denke schon, dass sie Magersucht hat, also oder auch sicher eine beginnende, obwohl jetzt der BMI noch nicht um 17,5 ist, aber eben das mit der mangelnden Krankheitseinsicht, eben schon eine sekundäre Amenorrhoe, schon hormonelle Veränderungen, das ist sicher, dass sie wirklich, sie ist wirklich auf der Kippe, genau.
Hat zum Glück sie sich auch.
Genau.
Ja.
Genau.
Darum,
Genau. Und darum ist es so wichtig, ihr zu erklären, was passiert mit dem Körper. Da geben wir immer sehr viel Mühe und nehmen viel Zeit mir vor, dass man das wirklich plausibel erklären kann, dass sie es checken. Weil sie hat eigentlich, oder die Mädchen haben es alle selber in der Hand, den Spieß wieder umzudrehen und wieder gesund zu werden, oder? Aber es ist eine Sucht und es ist nicht so einfach, oder? Man kann einfach sagen, okay, ja, ich will, aber das Hirn sträubt sich, oder? Vernunft ist da, aber irgendwie die Sucht ist das Teufel, oder? Und sagt, ja, nein, du bist doch gut, aber sicher nicht zunehmen, oder? Es braucht also professionelle Unterstützung von Ärzten, Psychotherapeuten, Ernährungsberatung, Familie, Freunde. Ja, wir können jetzt mal zusammen aufzählen, was wir der Anke so mitgeben wollen, was sie mit ihrem Körper macht.
Also einerseits hat sie ja zu wenig Energie, aber mit dem, dass sie auch wenig isst, hat sie natürlich auch wenig Mikronährstoffe, also nicht nur Makronährstoffe, die fehlen, sondern auch die Vitamine, Aminosäuren etc. Und einer der kritischen Mängel ist Kaliummangel. Kalium ist wichtig für die Herzrhythmik. Also wenn der Körper dann so auf Sparflammen ist, ist das einerseits mal für das Herz per se nicht gut, zusammen mit diesen Mängeln. Und das Herz fängt auch mit der Zeit immer langsamer an zu schlagen. um auch Energie zu sparen. Und das kann dann zu tiefem Blutdruck führen, mit Schwindel oder Durchblutungsstörungen. Auffällig ist auch, dass die gerne kalte Hände haben, kalte Füße. Mhm. Ja, und jetzt kann man sich ja zu Ende denken, wenn das Herz immer langsamer schlägt, kann das irgendwann sehr gefährlich werden, eben zusammen noch mit den Herzrhythmusstörungen, die eintreten. Und im schlimmsten Fall gibt es einen Herzstillstand.
Mhm. Und also jetzt gerade bevor es so weit ist, sieht man es aber auch an der Haut. Also die Haut, die leidet häufig Ernährungs- oder Mängel, sieht man ja als erstes an der Haut. Das finde ich noch etwas Spannendes. Ja. Sie trocknet aus, sie schuppt. Und bei sehr starkem Untergewicht ist noch etwas Interessantes. Kann es zu einer vermehrten, ganz feinen Behaarung kommen, an der Extremität, also Arme und Beine und auch im Gesicht. Eine sogenannte Lanugo-Behaarung. Das hat doch auch Bebe, wenn sie früh auf die Welt kommen. Und der feine Haarflaum, der bildet sich eigentlich auch so gescheit, wie der Körper eben ist, für zu verhindern, dass man zu fest auskühlt. Du hast ja vorhin gesagt, Janine,
mir immer kalt.
Ja. Ja. Und die Energie noch, die restliche Energie noch zu sparen.
Mhm. Ja. Genau, und eben so, durch den Östrogenmangel leidet natürlich auch Knochengesundheit. Und gerade in jungen Jahren, eben bis etwa 25, baut sich der Knochen maximal auf. Also die maximale Knochenmasse wird nur bis 25 eigentlich aufgebaut und dann gibt es schon wieder einen Abbau. Und der Knochen macht in dem Sinne so wie eine Altersvorsorge, für dass man dann eben auch im Alter, wenn der Knochen sich grundsätzlich mehr abbaut als aufbaut, dass man nicht dauernd Knochenbrüche hat.
Und der das ist wie Seichhörnchen im Winter, wo die Nüsse versteckt.
Ja. Genau. Und dass die maximale Knochendichte, also die Peak-Bone-Mass, wenn die nicht aufgebaut werden kann, dann hat man eben schon das Risiko, dass man in jungen Jahren an Osteoporose, eine unheilbare Krankheit, kann, erkranken kann.
Aber tut das, sag mir das nicht mehr schon lange, tut das eine junge Frau beeindrucken, wenn du ihr sagst, Osteoporose? Ist das ein Argument, das funktioniert?
Also, wenn ich dann, also Osteoporose sagt, naja, ist es nichts. Ja. Also, ganz grosse hat es, glaube ich.
Ja, aber genau.
Sie, ja, das siehst du ja dann auch nicht an. Sie hat vielleicht so ein Buckeli oder so. Aber wenn ich natürlich dann sage, ja, du, die Knochen, das ist unheilbar. Und die Knoche ist dann brüchig. Und du kannst wenn du mit Stegen runtergehst, kannst du den Oberschenkelhals brechen, was eigentlich nur ab 70 eigentlich meistens passiert. Also, du bist einfach dann, deine Knoche ist dann einfach so alt wie der vorzeitig gealtert. Mhm. Und das ist recht. Ich muss sie halt ein bisschen dramatisch machen.
Mhm. Ja.
Ja, es ist etwa 90% von den anorektischen Patientinnen, die schon nach sehr kurzer Zeit Osteopenie haben. Also Osteopenie ist noch nicht Osteoporose, ist quasi einfach fürs Alter zu wenig Knochendichte, noch nicht so porös, dass der Knochen gerade bricht. Aber eben, du hast es gesagt, man tut das Depot fürs Leben eigentlich in dieser Zeit aufbauen und hätte in dieser Mine, sagen wir, in dieser Calcium-Mine schon zu wenig eingelagert im Vergleich zu Gleichaltrigen. Ja, das ist auch ein Alarmzeichen.
Mhm. Hey, ja, man sollte unbedingt das überprüfen. Also, weil das ist ja auch etwas Knochendichte mit einer DEXA-Messung, wo man es eben nicht spürt.
Das ist also, ein Röntgenverfahren, das speziell ist.
Hast du das bei der Anke gemacht?
Genau. Das ist eigentlich so spätestens 12 Monate nach Beginn einer sekundären Amenorrhoe, also wenn die Mens ausbleibt, sollte man es unbedingt machen, die DEXA. Und bei Anke hat sich jetzt ein Grenzwert gezeigt zur Osteopenie. Also es ist so, eben auch dort wieder an Grenzen. Sie kann das Ruder noch umreißen und ihre Knochen noch normal aufbauen, weil sie eben ihnen genügend Nährstoff zuführt und somit auch wieder genügend Östrogen im Blut hat, was den Knochenaufbau fördert.
Mhm. Ja, wir haben jetzt gehabt, eben, also das Herz, das leidet, die Knochen, die leidet, aber es ist auch so, dass
Haare, die wachsen,
eine langjährige Anorexie, sogar das Hirn lässt schrumpfen. Mhm. Also zum Glück, muss man betonen, ist der Schrumpfvorgang dann auch wieder zurückführbar. Also, wenn man wieder genügend isst, baut sich das Hirnvolumen zum Glück wieder auf.
Ah, das erschreckt meistens mehr als Knochen.
Das haben ja auch oder vielleicht sogar die Lanugo-Behaarung, ganz ehrlich.
Ja. Aber es ist wirklich ein wichtiger Punkt, das hat man im MRI, also mit Studien mit MRI, können wirklich feststellen. Das ist nicht einfach nur dahergesagt oder um Angst zu machen. Aber eben wichtig ist zu sagen, es ist reversibel. Und es braucht einfach einen gewissen Anteil an Körperfett, das sage ich auch immer diesen Jungen. Nicht jedes Fettpolster ist schlecht. Unsere Fettzellen die produzieren etwas, was sehr gut ist, das heisst Leptin, also ein appetitregulierendes Hormon. Und das ist eben wichtig, um eine gesicherte Energievorsorge zu signalisieren und eben das Appetit- und Sättigungsgefühl zu regulieren. Das, und wenn natürlich man kein Fett hat, keine Fettzellen, wird auch weniger Leptin produziert.
Also das heisst, Fettreserven sind in diesem Fall wie gut. Mhm. Das sind eigentlich auch Leptinreserven, kann man so ein bisschen indirekt...
Produktionsstätten.
Ja. Und das Leptin wird eben auch im Regulationszentrum Hirn aufgeführt. Es wirkt dort oben. Und das ist ja offenbar sowieso noch schwierig, dass sich das gut einpendelt, so in der Pubertät, im Wachstum. Dort muss man ja manchmal ein bisschen zunehmen, damit man wieder in die Länge wächst. Mhm. Offenbar ist das störungsanfällig, die ganze Regulierung.
In der Jugendjahr, in der Adoleszenz, ist das Regulationszentrum sehr störungsanfällig. Ja. Und wenn man dann noch quasi so Stressoren hat, nicht nur, dass man schnell wächst und so, sondern aber irgendein psychischer Stress oder andere Krankheiten, dann wirkt sich das doppelt eigentlich quasi auf das Regulationszentrum ein. Genau.
Also es ist ganz wesentlich, dass auch Lebenssituationsoptimierung stattfindet, dass man die anspricht, so im Sinn, was gibt es neben Gewichtsverlust für Stressfaktoren, die man kann entschärfen kann.
Genau. Bei Anke war es ja noch, sie hat gesagt, sie hat Stress im Gymnasium. Sie war da unter enormen Leistungsdruck. Und da wird sicher ein Gespräch mit einem Lehrer oder mit einem Lerncoach helfen. Und das familiäre Umfeld oder auch ihre Peergroup ist extrem wichtig. Also ein Jugendlicher oder eine Jugendliche mit Essstörung sollte nicht immer nur zu mehr Essen motiviert werden vom Umfeld. Sie braucht eigentlich nicht so Gewichtskontrolleure, die Mama und Papa sind, sondern einfach, dort braucht es vor allem emotionale Geborgenheit und Stabilität und das mit dem Gewicht und so, eben das Kontrollieren, das sollten eben die Fachpersonen machen.
Das finde ich super. Das kann ich auch immer so empfehlen. Ja.
Noch etwas ganz anderes. Meistens machen doch die Jugendlichen, wenn sie abnehmen wollen, auch extrem viel Sport. Mhm. Das ist ja die andere Variante, wo einfach mehr Energie verbraucht wird, statt weniger zugeführt.
Oder manchmal auch kombiniert.
Oder vielleicht noch beides, oder? Mhm. Und dann haben wir dann ein sogenanntes Red S. Nicht Red S, sondern Red S. Ein relatives Energiedefizit im Sport. Und dort haben wir auch mal eine Podcast-Folge, ein Webinar für Swiss Olympic gemacht. Wie hat die schon wieder geheissen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Hormon Marion. Mhm. Ja, die könnt ihr nachschauen. Oder nachher, ja, mit Video. Wo wir das noch speziell zunehmen. Das ist bei Sportlerinnen ein ganz wichtiges Syndrom, das man im Auge behaltet.
Genau, das ist ein zusätzlicher Stressor für dieses Regulationszentrum. Oder? Mhm. Und die Anke hat auch gesagt, sie macht zweimal am Tag ein Workout nebst ihrem Jazz-Training, dreimal pro Woche. Und dann habe ich auch gesagt, das ist ein bisschen zu viel. Oder? Vor allem, wenn sie grundsätzlich schon zu wenig isst und zu wenig Input hat an Makronährstoff und dann noch so einen starken Output mit so viel Energie, die sie braucht im Sport, dann kommt der Körper total out of control. Oder? Und wenn das System so out of control ist, muss man natürlich auch bezüglich Fruchtbarkeit ein bisschen aufklären. Klar, die jungen Mädchen wissen meistens noch nicht, ob sie irgendwann mal ein Kind haben oder nicht. Das ist so ganz, ganz weit weg. Aber man muss ihnen aufzeigen, dass so eine Taktstörung, eben wenn der Charlie wirklich so gestört ist und beleidigt ist, dass die zwar meistens reversibel ist und wenn das Gewicht wieder genügend ist und die Mens wieder kommt, aber es kann auch mal irreversibel sein. Der Takt bleibt für immer aus und dann ist man eben unfruchtbar. Und das ist natürlich ein bisschen abhängig, wie lange dass man untergewichtig ist und wie krass das Untergewicht man hat, dass der wirklich nicht mehr kommt, der Takt. Aber ja, man muss gleich über die Spätfolge aufmerksam machen, finde ich. Mhm.
Mir ist noch das Anliegen, eben die Essstörung, speziell die Anorexie, ist unter allen mentalen Störungen die mit der höchsten Mortalität und Selbstmordrate. Also etwa 10% von diesen magersüchtigen Patientinnen versterben an den Folgen von dieser extremen Unterernährung. Und für mich ist es darum wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende Krankheit. Und ich bin froh, wenn die Girls bei dir landen und sie du gut beraten.
Hey, ja, und was geben wir der Anke nebst dieser Aufklärung und vielleicht dieser Podcast-Folge noch als Therapie mit?
Gut, aber oberstes Ziel ist, das Gewicht zu erlangen, das sie hatte, bevor die Mensa ausgesetzt hat. Also ja. Bei ihr wäre ja jetzt so 53 Kilo, haben wir besprochen. Das muss sie natürlich nicht in einem Monat jetzt anfressen wieder, aber man muss nicht Zeit geben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, es ist nicht,
Challenge.
Genau, es ist einfach unser Ziel, aber es muss nicht in dem Sinn möglichst schnell erreicht sein. Aber sie bekommt diesbezüglich Ernährungsberatung und natürlich auch eine psychotherapeutische Begleitung. Und jetzt noch so ein bisschen wegen Hormonen. Das hat man natürlich die Mama auch gefragt. Ja, sollte man nicht einfach Hormone zuführen? Und das ist immer ein bisschen tricky. Denn eigentlich möchte ich, dass das Mädchen zunimmt und wieder selber einen Zyklus hat, wo dann quasi heisst, dass ihr Körper ist wieder gesund ist. Also das ist ihre grosse Motivation, wieder eine Blutung zu haben, wieder eine Mens zu haben. Und wenn man natürlich eine Hormonsubstitution gibt, hat man natürlich durch die zugeführten Hormone hat man Blutungen. Aber das sind natürlich eher künstliche Blutungen. Das ist nicht ihre Mens eigentlich, sondern es sind auch so Entzugsblutungen auf die Hormontherapie.
Das ist eine falsche Sicherheit.
Es ist eine falsche Sicherheit. Genau, sie denkt dann, aha, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt habe ich wieder mit dem Blutung, jetzt muss ich nicht mehr essen, obwohl sie vielleicht ihr Zielgewicht noch gar nicht erreicht hat. Oder? Genau. Und darum bin ich eher zuwartend mit so einer Hormontherapie, außer natürlich eben Knochengesundheit hat schon sehr gelitten oder das Mädchen ist wirklich schon so lang und so chronisch krank, ohne Aussicht auf spontane Besserung. Das ist natürlich dann ein Muss. Genau, dass man ihr die Hormone verschreibt.
Ja, und wir würden jetzt auch noch ein bisschen Calcium und Vitamin D und Vitamin K, gell, Janine, empfehlen?
Ja, es ist sicher unumstritten, dass man die Substanzen, die eben zu wenig reinkommen sind, wie Calcium, in der genügenden Menge zuführt. Das ist beim Calcium etwa 1500 Milligramm pro Tag. Beim Vitamin D, schulmedizinisch gesehen, 800 bis 1000 internationale Einheiten. Das ist in meinen Augen zu wenig.
Mein Auge auch.
Weil ein Nahrungsergänzungsmittel sind fast 3000 Einheiten zugelassen. Also genau, mir ist das
eher... Das Minimum. Das müssen Sie sicher nehmen.
Mit Supplement. Ja. Und ich empfehle wirklich, dass man es mit Vitamin K zusammennimmt. Weil das Vitamin D das hilft, dass Kalzium in Knochen gebaut wird. Das K2 hilft zusätzlich, dass Kalzium eben nicht in die Gefäße eingelagert wird, sondern wirklich unterstützt das Vitamin D noch in seiner Aufgabe. Sind auch B-Vitamine wichtig. Wir haben gehört, es hat auch mit mentaler Gesundheit zu tun. Sicher auch nicht gut, wenn so ein Mädchen schon einen Folsäuremangel etc. hat. Oder auch für ihre Nerven B12-Mangel. Silizium ist sehr gut. Man kann auch Silizium-Tabletten, sind vorzutrocken und wirklich wie Kreide zum Essen, aber das ist hilfreich. Und was ich sehr, sehr empfehle, ist eine eiweißreiche Kost. Also wenn Sie schon nur Gemüse essen, Sie wirklich etwa ein Ei oder ein bisschen Fleisch dazu essen. Einfach etwas, das Eiweiß hat, ist sehr wichtig für den Knochen. Und Kollagen kann man noch substituieren, zusammen mit Vitamin C. Ja, und dann hat man eine sehr gute Möglichkeit.
Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Mhm. Sie kann ein gutes Mineralwasser noch auswählen. Also nicht die französischen Mineralwässer, wo man so für Babynahrung braucht, sondern eins, das wirklich richtig viel Kalzium
und Magnesium
drin hat. Das kann man wirklich nachschauen. Es sind meistens die Wässer, die ein bisschen stärkeren Geschmack haben, aber es gibt auch ein paar ganz gute Schweizer Wässer. Dort lohnt sich der Blick. Und die sind schon gelöst, die Mineralstoffe, die kann der Körper sehr, sehr gut aufnehmen.
Genau, da muss man fairerweise sagen, dass es erwiesen ist, dass Kalzium aus Nahrung, also ob es Milchprodukt oder Mineralwasser ist, besser ist, als wenn man substituiert das chemisch zugeführtes Kalzium. Also chemisch ist es nicht, es ist immer ein Spurenelement, aber in der Verbindung sozusagen.
Hey, ja,
was mich noch Wunder nimmt, Anja, wie ist eigentlich jetzt so eine Prognose? Also wenn man an einer Magersucht erkrankt, werden die meisten wieder gesund oder nicht? Gibt es da Zahlen dazu? Oder Priska? Oder wer auch immer?
Also prognostisch gut ist sicher eine kurze Dauer vor Erkrankung, also ein kurzes Intervall zwischen Krankheit und Therapiebeginn, also möglichst eben rasch mit diesen Mädchen kommen oder auch mit den Gielen natürlich. Jüngere Mädchen haben ja bessere Aussicht auf Heilung, als wenn die Erkrankung erst nach 18 auftritt, das hat man gesehen, Studien. Prognostisch gut sind auch positive familiäre Beziehungen, also ein gutes, stützendes Umfeld. Und auf der anderen Seite ist das Ausmaß von Sucht, also je tiefer der BMI ist und je tiefer das Ausgangsgewicht, umso schlechter ist die Prognose. Genau. Aber ich muss sagen, etwa innerhalb von 6 Jahren genesen 20-50% der Betroffenen. Und die restlichen 50% haben halt einfach immer noch einen Teil, immer eine Essstörung. Es muss nicht mehr eine Magersucht sein, aber vielleicht eben, dass sie so ein bisschen restriktiv essen oder einfach immer mit dem Gewicht noch oder mit dem Essen sich beschäftigen. Und eben einige versterben leider auch daran.
Also, ich hatte bei unserer Klasse, gell?
Ja.
Ah, sogar, ja.
Am Schluss endlich bei einer Ayurveda-Kur in Indien, bei einer Reinigungskur, wird sich das Herz nicht aufgehört. Klar, das hat mich schon noch erschreckt. Ja. Man immer denkt, sie schafft es.
Sie schafft es noch. Ja. Aber sie hat uns alle geheilt. Wir sind alle vielleicht mit einer leichten Essstörung gekommen, mit so 16.
Ja, genau.
Und sie hat wirklich schlimm ausgesehen. Ja. Und sie hat dann wirklich alle auf ein Menü hingerbeigen in dieser Mensa.
Ich habe zwei genommen.
Du hast zwei genommen, genau.
Ja, es ist ja noch eindrücklich. Also, das Krankheitsdauer, wenn sie über 12 Jahre andauert, dann ist die Heilung auf, also die Aussicht auf Heilung ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn die Anorexie verbunden ist mit Bulimie, dann hat man auch eine schlechte Prognose.
Ja, und wenn natürlich eine andere Erkrankung dazukommt, wie eine Depression, ist die Aussicht sicher sehr viel schlechter normal. Ja. Und übrigens, 10% entwickeln zusätzlich noch eine Sucht wie Rauchen, Alkohol oder eben Medikamente.
Genau, noch zum Abschluss. Also die Anke habe ich so alle 3 Monate gesehen, du ihr Gewicht kontrollieren und so ein bisschen anschauen, wie sich ihre Hormonachse normalisiert. Und der Körper wird zunehmend mehr Östrogen produziert. Auch mit dem Ultraschall kann man das nachschauen oder im Blut. Und sie wird weiterhin unterstützt durch eine Ernährungsexpertin und psychotherapeutisch. Und sie hat auch einen Lerncoach und sie hat auch schon mal ihre Freundin mitgenommen in die Sprechstunde.
Schattmutter.
Ja, also sie ist auch noch gekommen, aber die Freundin auch, weil sie ist schon sehr emotional unterstützend. Also sie hat sehr ein sehr gutes Umfeld. Die Eltern sind einbezogen worden, wie sie können feine Menüs zusammen ausdenken und zusammen kochen können. Und ich bin wirklich sehr guter Dinge, dass Anke die Essstörung hinter sich lassen kann. Und ihr muss man einfach, oder allen muss man sagen, wenn sie das Zielgewicht erreicht haben, sind es noch lange, dass die Mensa sogar wieder kommt. Sie sind nämlich schon ein bisschen enttäuscht. Es kann auch schon sein, dass das noch ein bisschen verzögert ist. Also der Charlie, der muss zuerst spüren, die Situation ist stabil, es sind genügend Reserven da über längere Zeit, um das ganze Fortpflanzungssystem wieder zu aktivieren. Genau.
Ja, und Anke, die könnte, ich muss jetzt unbedingt mal eine Folge machen über die Verhütungscomputer, wie man die Temperatur messen kann. Aber jetzt sind wir da schon fortgeschritten in unserer Folge. Die Anke muss sicher zusätzlich verhüten.
Auch
wenn sie die Mens nicht hat. Genau. Weil es kommt ja, irgendwann kommt der Eisprung wieder. Und das weiss sie erst retrospektiv, also 2 Wochen später, wenn die Mens dann kommt, dann weiss sie, okay, vor 2 Wochen habe ich den Eisprung gehabt. Wenn sie genau dann ein bisschen wild hat da mit ihrem Freund, dann könnte es durchaus sein, dass sie schwanger ist worden, obwohl sie sehr lange die Mens gar nicht hatte.
Ja, und die merken natürlich dann auch nicht, dass sie schwanger sind. Und das geht dann, haben sie dann wirklich plötzlich kommen sie dann mit so einem Bauch und sie ist schon sehr vorgeschritten in der Schwangerschaft.
Wieso, weil sie so dünn sind?
Merken nein, nein, weil sie eben die Menz gar nie hatten. Oder? Also sie hat eigentlich immer noch, das ist, weil ich eben, ja, genau.
Und Pille ist ja auch gut für die Knochen, gell?
Genau, darum würde ich ihr sicher auch, wenn sie jetzt einen Freund hat und regelmässig Schlässlichkeit, würde ich eher auf eine 30er-Pille gehen, wo das die Knochengesundheit, für die Knochengesundheit auch gut ist und sie eben dann wirklich nicht schwanger werden kann. Aber da ist wiederum klar, sie wird ihre Entzugsblutung haben. Also es ist wieder so eine Scheinwelt, oder, mit der Pille. Also,
ja. Ja, wir müssen sicher in dieser Form in der Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, wer schlank ist, ist sexy, wer sexy ist, dann auch noch erfolgreich entgegenhalten. Das ist sicher eine Aufgabe für unsere Mami, dass wir die Social Media Geschichten im Griff haben. Ja, der Perfektionismus auf Fotos mit den Filtern, da haben wir ja manchmal auch unsere
Shooting-Probleme. Ja, ich bin noch nicht ganz
drüber
hinweg. Genau. Ja. Ja, das ist eine Lebensaufgabe.
Weil 10-15% von allen Mädchen haben ein gestörtes Essverhalten in den Jugendjahren. Und das ist eine markante Zahl. Und das möchten wir euch unbedingt mit heimgeben, dass es ein Alarmzeichen ist, das widerspiegelt, dass man Handlungsbedarf hat, wenn vor allem auch die Mens ausbleibt, zu lange nicht kommt oder gekommen ist und nicht mehr kommt, bei euren Girls daheim.
Und wenn der Body Mass Index unter 17,5 geht, dann spricht das Ende für eine Anorexie-Magersucht und nicht nur eben eine Orthorexie oder sonst etwas. Und das betrifft ca. 1% von allen Mädchen.
1% ist medizinisch gesehen häufig.
Ja, das ist recht. Ja. Ja.
Genau, und man muss immer auch alles zusammen anschauen. Eben, andere psychiatrische Auffälligkeiten, besonders Angststörungen und Depressionen, können auch vorhanden sein. Das darf man auch nicht einfach so wegtun. Wir wissen auch, dass Personen mit Essstörungen eine tiefere Lebensqualität aufweisen. Und die müssen wirklich einfach gut betreut werden.
Also interdisziplinär, ja.
Hey, und gell, wenn der Body Mass Index unter 15 geht, dann muss man stationär, ja, dann muss man ins Spital sein. Das ist die mit der Sonde in der Zwangsernährung.
Mhm. Ja, aber das ist gefährlich. Also die sind wirklich sehr nah am Tode. Ja. Wenn die so eine, ja.
Und der wichtigste Ansatz ist einfach nach wie vor die Normalisierung des Körpergewichts. Und der Ernährung, ja. Das Ziel ist nicht nur das Gewicht, jetzt bei der Anke 53 Kilo erreicht, sondern auch, dass die Mens spontan wieder kommt. Und dann ist wirklich ein Zeichen da, also quasi ein Geschenk vom Körper.
Das ist schon schön. Ja. Der Körper ist dann fit. Ja. Menstruieren wir gut und regelmässig sind wir fit.
Ja, das ist ein Qualitätszeichen. Ja.
Wir haben ein Qualitätszertifikat.
Genau. Soll ich dann auch in den Wechsel in der Menopause, wie sehen, mit der Menopause müssen wir die andere Qualitätszertifikat Kriterien finden.
Ja, und die gute Nachricht ist, wenn man so eine Taktstörung hat, wenn man das Zertifikat gerade nicht halten kann, in den meisten Fällen ist es reversibel. Es gibt wenige Fälle, aber es gibt sie, wo chronische Unterernährung so ist, dass der Takt nicht mehr kommt, dass quasi die weibliche Fruchtbarkeit, die Hormone für immer wegbleiben.
Genau. Und dann ist es ganz sicher wichtig, dass man an Knochendichte denkt und so eine Hormontherapie dann indiziert, um eben die Folgeschäden von an Gefäß, an Knochen, am Hirn und so weiter, Östrogenmangel zu verhindern. Genau. Ich glaube, wie heisst es?
Ja, was haben wir sonst noch? Ein Nachtrag?
Ja, nicht vergessen, Magersucht, der Name sagt es. Es ist eine Sucht und braucht ein bisschen Geduld. Und unser Schlusswort ist eigentlich, dann gleich verhüten.
Heranschauen, genau.
Ob jung oder alt, wenn die Mens nicht rum ist, heisst das nicht, dass man nicht schwanger werden kann. Das ist nämlich noch so ein Thema, wo noch so kursiert.
Genau. Und es gibt die ganze Schweiz Kinder- und Jugendgynäkologinnen, möchte ich sagen. Also die findet man auf dem Netz und so weiter. Also ja. Das ist noch mein Schlusswort.
Es ist so schön, gibt es Stefania.
Hey, merci, es ist schön, dass es dich auch.
Das fällt ja harmonisch an, das Jahr.
Wir wünschen alles Gute, bis gleich.
Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.